Mal ganz ehrlich, wie oft sagen Sie eigentlich Dinge wie beispielsweise am Ende des Tages? Und nochmal ganz ehrlich, finden Sie nicht, dass mal ganz ehrlich eine fürchterliche Floskel ist? Weil das würde ja bedeuten, dass man, wenn man mal ganz ehrlich ist, den Rest der Zeit unehrlich ist. Sie sehen, die Floskelfallen lauern jeden Tag auf uns, auch auf Menschen, bei denen Sprache, Medien und Kommunikation eigentlich zum Beruf gehören. Aber warum ist das eigentlich so schwer, Floskeln zu vermeiden? Schließlich lernt doch jeder, der irgendwas mit Sprache zu tun hat, relativ früh Vorsicht vor Floskeln, Vorsicht vor am Ende des Tages und mal ganz ehrlich. Warum das so ist, darüber sprechen wir heute mit jemandem, der es sich nebenberuflich zur Aufgabe gemacht hat, uns auf die Finger zu schauen, wenn es um den Umgang mit Sprache geht. Der Mann heißt Udo Stiel, sein Projekt heißt Floskelwolke. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche und floskelfreie 30 Minuten. Oder die heutige Ausgabe des Podcasts Satzzeichen würde ich gerne unter das strenge Reglement eines kleinen Spiels stellen. Das kleine Spiel geht so, wenn einer von uns beiden irgendeine, sagen wir mal, schlechte Floskel gebraucht. Schlecht, weil entweder das Bild schief ist oder weil sie überstrapaziert ist etc. Dann sagt der andere, das ist eine Floskel oder gibt sonst irgendeinen Laut. Und wer am Ende von uns mehr Floskel gebraucht hat, hat irgendwie verloren. Also zu gewinnen gibt es nichts, aber um der Ehre. Einverstanden?
Ja, da muss ich mir jetzt erstmal hier so ein Post-it nehmen, damit ich eine Strichliste machen kann.
Okay, also die Strichliste liegt bereit. Und Udo, bevor wir anfangen, was ist denn eigentlich eine Floskel? Oder gibt es einen Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Floskel?
Nein, eine Floskel ist erstmal eigentlich gar nichts Schlimmes. Eine Floskel ist übersetzt ein Sprachblümchen, eine Blüte, ein Schnörkel in der Sprache, der erstmal gar nicht schlimm ist, sondern der in der Bildsprache dazu beiträgt, dass Sprache lebendig ist, dass Dinge leichter vorstellbar sind und das ist erstmal nichts Schlimmes. Schwierig wird es dann, wenn die Floskel halt 35 Mal am Stück benutzt wird oder ständig und überall die Handschellen klicken bei der Polizei und die Täter ins Netz gehen. Dann wird es ein bisschen langweilig und wenn das Bild dann auch noch schief hängt dazu, dann wird es noch ein bisschen schwieriger und dann ist die Floskel dann auch wirklich was, was man dringend aus dem Text verschwinden lassen sollte.
Ich glaube ja beispielsweise, dass der Vorstandschef des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, irgendwie der Erfinder oder das Copyright auf die Floskel am Ende des Tages hat. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ich glaube, das benutzt er auch in jedem dritten Satz. Aber sag mal, ich meine, jeder Journalist lernt ja am Anfang oder eigentlich jeder, der in irgendeiner Weise mit Sprache zu tun hat, lernt ja relativ früh am Anfang seines Berufslebens, bitte vermeide Floskeln. Warum ist das so wahnsinnig schwer, dass man solche Floskeln dann einfach vermeidet? Weil so wahnsinnig kompliziert kann das doch nicht sein, nicht zu sagen, die Handschellen klickten am Ende des Tages.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass auf der einen Seite versucht wird, von der Schriftsprache möglichst weit weg zu sein im Journalismus und möglichst eine gesprochene Sprache zu haben. Insbesondere im Hörfunk ist das natürlich auch das Ziel. Und dass man dann natürlich aus der gesprochenen Sprache heraus wieder das, was man so landläufig spricht, auch wieder zu Papier bringt und schwupps ist die Floskel drin. Oder man versucht, ein besonders schönes Bild zu zeichnen, Paukenschlag in Luxemburg und will damit eine kurze, knackige Überschrift machen. Nur dass, wenn man sämtliche Paukenschläge des Nachrichtentages zusammenfasst, ist der ganze Orchestergraben voll. Und dann ist das auch nichts Originelles mehr oder so. Aber ich glaube, das rutscht einfach auch ein bisschen so aus der Gewohnheit rein. In manchen Fällen vielleicht sogar aus Faulheit, weil man sich einfach keine großen Gedanken darüber machen will, ob man da jetzt irgendwas Originelles nimmt oder mal wieder das übliche Blaulicht-Texte. Oder man übernimmt es eben aus der Pressestelle der Polizei, die natürlich auch sehr gerne solche Bilder malt. Das Ergebnis ist dann, dass die Texte nicht wirklich schön werden davon.
Nun kann man sich ja auch natürlich ein bisschen darüber unterhalten, ob Polizeitexte generell die Aufgabe haben, schön zu sein. Aber wenn ich jetzt so ein armer, unschuldiger Jungredakteur irgendwo sonst wo bin, dann würde ich jetzt sagen, naja, Herr Stiel, das klingt alles sehr einleuchtend, was Sie sagen, aber Handschellen klicken nun mal. Was soll ich machen, wenn einer verhaftet worden ist? Bitte, Udo, sag mir die Alternative zu, die Handschellen klickten.
Naja, da ist ja erstmal die Frage, ob man den nicht einfach festnimmt. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er verhaftet wurde, denn dafür müsste ja ein Haftbefehl vorliegen. Das ist auch zum Beispiel ein Synonym, das nicht in beiden Richtungen funktioniert, verhaftet und festgenommen. Nein, man kann ja einfach die Sache so beschreiben, wie sie ist. Dafür muss ja das Geräusch nicht im Text vorkommen. Da ist jemand festgenommen worden.
Ist das dann aus deiner Sicht, weil du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen Faulheit. Ist es dann nicht einfach nur, sagen wir, eine sprachliche Nachlässigkeit, über die man da redet, von der man mit gutem Gewissen sagen kann, naja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, wenn jemand die Handschellen klicken lässt oder sonst irgendwas. Oder passiert dann noch mehr? Ist es mehr als eine reine Sprachnachlässigkeit? Also ich frage deswegen, weil dein Sprachaufseher-Kollege Wolf Schneider hat ja irgendwie, ich glaube, 37 Bücher darüber geschrieben, in denen er sich immer noch mit inzwischen, glaube ich, fast 95 Jahren darüber echauffieren kann, wie nachlässig man mit Sprache umgeht. Und im Falle Schneider denke ich mir oft, ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Was treibt dich an? Was treibt dich an, die Floskelwolke zu machen?
Da treibt mich eher das Nachrichtengeschäft an. Also es ist schon noch ein Unterschied, ob ich einen journalistischen Text in Form einer Reportage oder in Form eines Essays oder irgendwelche weit ausschweifenden Formen des Textes schreibe oder ob ich Nachrichten schreibe. Bei Nachrichten ist es natürlich schon das oberste Gebot, dass wirklich die Sachen so kurz wie möglich und so lang wie nötig beschrieben werden und das möglichst sachlich und mit einer gewissen Distanz. Und da kann natürlich durch Floskeln erstens mal sehr schnell auch eine Parteilichkeit reinrutschen und es kann natürlich auch schnell so einen leichten Anflug von Flapsigkeit bekommen, wenn da irgendwo Handschellen klicken. Dann ist ja natürlich auch noch die Frage, wie präzise handhabe ich das? Und da bin ich bei Nachrichten extrem pedantisch.
Wenn man das Ganze jetzt ein kleines bisschen weiterdenkt, also Floskeln sind ja, wenn wir uns da richtig verstehen, ja, so sprachliche Nachlässigkeiten, unpräzise Bilder, naja, alles das, was du jetzt gerade aufgeführt hast, aber es gibt doch auch Dinge, bei denen man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht nur einfach eine Floskel, sondern das kann unter Umständen auch Dinge transportieren oder Eindrücke erwecken, die, sagen wir mal, ein bisschen zweifelhaft sind. Also der Begriff Framing beispielsweise ist ja in den letzten Jahren immer wieder mal durch die Landschaft gegeistert. Ist das, das war hart am Rand, oder?
Ja, war knapp an der Kiste, ja. Ich lasse den Stift aber nochmal liegen, ja.
Okay, durch die Landschaft gegeistert wäre auch, glaube ich, ein völlig windschiefes Bild, oder?
No, das geht ja noch, wenn der Geist geistert.
Okay, der Geist geistert. Also, Framing ist dann so eine Geschichte, über die in den letzten Jahren viel gesprochen worden ist. Ich glaube, das kann man dann korrekterweise so sagen. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, was ist jetzt noch eine Floskel? Was ist Framing? Und kann man Sprache, gerade im Nachrichtengeschäft, du hast gerade gesagt, du seist da sehr pedantisch, kann man Sprache wirklich so präzise, so in Anführungszeichen objektiv gebrauchen, dass sämtliche Fehlinterpretationen ausgeschlossen sind?
Ich glaube, man kann zumindest versuchen, sich dem Maximalwert anzunähern und ganz offensichtliche Versuche, irgendwas in ein besonderes Kleid zu gießen oder einem gewissen Geschmack beizumischen, was ja Framing ist, also das Ganze in einem Rahmen zu packen, der gleich gewisse Sichtweisen mittransportiert, da kann man schon versuchen, möglichst nah an den Bestwert zu kommen. Wir nehmen mal das ganz klassische Modell, das gute Kita-Gespräch. Gendergesetz. Das hat sich die Ministerin sogar selbst ausgedacht. Sie hat das auch selber bei einem Gespräch auf einem Presseabend mal erklärt, dass sie sich wirklich selber Gedanken gemacht hat. Ich möchte gerne, dass das positiv klingt. Und deswegen werde ich, wenn ich öffentlich über dieses Kindertagesstättenfinanzierungsgesetz spreche, werde ich nicht vom Kindertagesstättenfinanzierungsgesetz sprechen, sondern ich nenne das Gute-Kita-Gesetz. Und das habe ich auch meiner Pressestelle gesagt, die soll das bitte so kommunizieren. Und das hat ja prächtig funktioniert, wenn man sich mal anguckt, wie häufig vom Gute-Kita-Gesetz die Rede war. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das weiß ich doch überhaupt nicht. Aber das Ding hatte diesen Stempel drauf und einige haben es auch in Anführungszeichen gesetzt, was man im Radio nun gar nicht hören kann. Das hat wunderbar funktioniert. Es sind ganz viele Redaktionen hingegangen und haben gesagt, ach, das ist ja ein schönes, einfaches Bild, das nehme ich gleich mal mit und hat auch nicht viele Buchstaben, passt super in die Schlagzeile, nehme ich. Dann gibt es halt nochmal eine noch schlimmere Verunstaltung oder Einführung von Begriffen, wenn es darum geht, wirklich Tendenzen zu verschleiern, ganz bewusst oder ins Lächerliche zu ziehen, dass die berühmten Goldstücke, von denen Alice Weidel von der AfD oder Beatrix von Storch spricht, mit denen sie Asylbewerber meint, und das bezieht sich auf ein Zitat, in dem, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf genau zusammen, dass Menschen, die hierher kommen und hier Zuflucht suchen und auch irgendwann in den Arbeitsmarkt gehen, dann auch eine Art Gold für die deutsche Wirtschaft sind. Darauf bezieht sich das und dann wird halt in lächerlich machender Form halt immer von den Merkels Goldstücke gesprochen. Da geht es also dann schon wirklich in die sehr bittere Variante des Framings.
Also zwei kleine Einwände dazu. Ist es zum einen nicht völlig legitim und auch nachvollziehbar, dass eine Ministerin ihr Gute-Kita-Gesetz nennt, weil es wäre absurd, wenn sie Schlechte-Kita-Gesetz nennt. Also sie will sehr positiv verkaufen und von dem her ist es doch aus ihrer Sichtweise erstmal völlig okay, das so zu benennen. Also die Gegenfrage aber wäre dann, müssen ja Journalisten nicht folgen. Das zweite ist, sprach Papst Schneider, würde sich über ein, sagen wir mal, wie heißt das Gesetz korrekt? Kinder, Tage, Stätten, wie Gesetz?
Du, ich kann dir den exakten Titel nicht mehr sagen, aber der Inhalt bezog sich auf das Kindertagesstättenfinanzierung.
Okay, aber dann kann man doch tatsächlich sagen, naja gut, wer würde denn ernsthaft sagen, das Kindertagesstättenfinanzierungsgesetz? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Schritt weiter gehst, um mal ein bisschen aus der Politik wegzubleiben, wir reden jetzt zum Beispiel alle von Corona. Das ist doch aus sprachlicher Sicht völlig absurd. Das ist komplett falsch. Oder liege ich da jetzt falsch?
Nein, du liegst da eigentlich völlig richtig. Du hast ja sogar die Lösung selbst schon gesagt. Als du gerade als kleinen Nachsatz gesagt hast, das müssen die Journalisten ja nicht so übernehmen. Und genau das ist der Punkt. Es geht mir darum, dass die Journalisten das nicht einfach so übernehmen und vom Gute-Kita-Gesetz sprechen. Die können das ja gerne auch mal zwischendurch erwähnen, das von der Ministerin als Gute-Kita-Gesetz bezeichnete Gesetz oder sowas ähnliches. Aber grundsätzlich muss ich in Nachrichten erstmal neutral darstellen, worum es geht. Und wir haben uns im WDR oder im Deutschlandfunk zum Beispiel damit geholfen, dass wir gesagt haben, das neue Kita-Gesetz oder das Kita-Gesetz zur Finanzierung, irgendwas in dieser Richtung, wo eben die Einordnung gut nicht mehr drin vorkommt und trotzdem zu erkennen war, worum es geht. Dass die Ministerin dazu das volle Recht hat, ihre Sachen möglichst gut darzustellen, selbstverständlich. Aber wir als Journalisten müssen da auf den Zug nicht aufspringen. Wir sind ja nicht die PR-Abteilung von Frau Giffey.
Nö, ich glaube, das ist ja auch komplett unbestritten, beziehungsweise zumindest glaube ich, gibt es dafür keinen Grund, darüber zu diskutieren, dass Journalismus und PR zwei grundverschiedene Dinge sind und dass eine PR die Aufgabe hat, also auch irgendwo in der Industrie oder sowas, die Dinge gut zu verkaufen, das ist ja, glaube ich, auch unstrittig. Aber hilf mir mal, ich frage mich jetzt gerade, wo ist der Unterschied zwischen Framing und Marketing? Weil Wenn du mich jetzt, wenn du mir diese Geschichte erzählt hättest vom Gute-Kita-Gesetz beispielsweise.
Doch, da gibt es natürlich eine Absicht dahinter. Und die kann man vielleicht ganz gut erklären, wenn man sich mal den Mindestlohn anguckt. In der Zeit, als der Mindestlohn debattiert wurde zwischen der CDU und CSU und der SPD, da war sogar ein richtiges Wording vorgeschrieben innen in den Parteien. Die SPD hat grundsätzlich vom Mindestlohn gesprochen und die CDU und die CSU, also die Union, hat immer von Lohnuntergrenze gesprochen. Elisabeth Wehling hat das sehr schön auseinandergeplustert in ihren Analysen und hat das begründet, und da kann man ihr auch sehr gut folgen, aus der Perspektive. Aus der sozialdemokratischen Perspektive ist das das Mindeste, was man ja wohl verlangen kann als Arbeiter für seine Arbeit. Und aus der CDU-Unionsperspektive ist das eher die Arbeitgeberperspektive. Das ist so das Unterste, die Lohnuntergrenze. Das ist so ungefähr das Unterste, was ich meinem Mitarbeiter zumuten kann. Das heißt, und das ist Framing, das heißt, ich gebe sozusagen zu dem Begriff hinzu gleich noch eine Perspektive, eine Art Einordnung, eine Sichtweise dazu, ohne dass ich vielleicht wirklich bemerke, aber ich übernehme das da automatisch. Und das Problem damals bei den Journalisten, gerade den Nachrichtenjournalisten, war, welchen Begriff nehmen wir denn jetzt? Sagen wir jetzt Mindestlohn oder sagen wir Lohnuntergrenze, weil wir würden ja jeweils einen der beiden in Anführungszeichen Kampfbegriffe oder Propagandabegriffe bzw. PR-Begriffe der Parteien übernehmen. Am Ende war es dann der Kompromiss, dass wir quasi beide Begriffe verwendet haben ich glaube, jetzt auf die Dauer hat sich Mindestlohn durchgesetzt. Nicht nur, weil das Ding am Ende auch so hieß im Gesetzestitel, sondern weil es einfach auch der einfachere Begriff ist. Aber da sieht man, wie schwierig es manchmal sein kann, mit solchen Sachen umzugehen und wie gezielt auch im Hintergrund genau an solchen Sachen gearbeitet wird und da den passenden Begriff zu finden.
Das ist total spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich habe, während du das jetzt so erklärt hast, auch den Gedanken gehabt, ob es nicht einfach manchmal nur eine Frage dessen ist, was ist der einfachere, was ist der im besten Sinne volkstümlichere Begriff, also den eine breite Masse auch verwenden würde. Das zweite ist, du hast gerade den Namen von Elisabeth Wehling erwähnt. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder unserer Hörer weiß, wer das ist. Erklären wir es ganz kurz. Also das ist, ich hoffe, das stimmt so, eine Wissenschaftlerin, die sich mit dem Begriff Framing sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und die hat irgendwann mal, ich glaube so vor 2 Jahren oder sowas, auch kurzzeitig mal die ARD beraten oder zumindest irgendein Paper entwickelt, was die ARD künftig sagen soll und was nicht. Und da stand dann irgendwie so sinngemäß drin, die ARD soll jetzt das machen, was du gerade geschildert hast. Also quasi die eigenen Leistungen, das eigene Produkt positiv konnotieren. Die hat dann auch nicht mehr irgendwie, es war doch irgendwas mit Rundfunkbeitrag. Hast du es noch im Kopf, wie man den Rundfunkbeitrag künftig nennen soll oder wie man die Sender nennen soll? Irgendwie, ich glaube, man sollte sie nicht mehr öffentlich-rechtliche nennen, sondern unsere Sender, so sinngemäß. Und ich habe mir das dann mal so durchgelesen und dachte mir, aber es geht doch eigentlich komplett an der Realität vorbei. Weil der Rundfunkbeitrag zum Beispiel hat sich ja bei den Leuten im Sprachgebrauch nach wie vor nicht eingebürgert. Der heißt, frag mal jemanden draußen auf der Straße. Kein Mensch sagt Rundfunkbeitrag. Die sagen immer noch GEZ, auch wenn es die GEZ gar nicht mehr gibt. Worauf ich ein bisschen raus will, ist, ist das nicht teilweise eine arg wissenschaftliche und verkopfte Debatte? Und ist es nicht so, dass sich Sprache oder bestimmte Begrifflichkeiten bei den Leuten einfach irgendwie einbürgern, siehe GEZ?
Ich glaube, dass das natürlich ist der alte Begriff GEZ oder Gebühr nach wie vor im Umlauf. Natürlich, die Leute kennen es ja auch erstmal so. Und das, niemand ist ja gezwungen, auch Rundfunkbeitrag deshalb zu nennen, nur weil wir ihn jetzt so nennen. Es ist aber am Ende, wenn du das siehst, auch mittlerweile zu einem eigenständigen Kampfbegriff geworden, den vor allem Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz gezielt einsetzen, GEZ-Verweigerer und so weiter. Und da wäre es fast fatal, wenn man diesen Begriff weiter verwenden würde, weil er sozusagen inzwischen zweckentfremdet wurde. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass es dafür mittlerweile einen alternativen Begriff gibt, eben Rundfunkbeitrag. Und das Ganze dann einigermaßen die Debatte versucht zu glätten. Das ist ein ganz schwieriges Feld, weil das sind ja nun wirklich Bereiche, in denen es fast keine sachlichen Auseinandersetzungen mehr gibt, sondern da geht es um Ideologie, da geht es um wirklich um gegen um ja ein Krieg der Begriffe, und da sind ja auch wirklich teilweise jegliche Sachlichkeiten verloren gegangen.
Dann macht es der Durchschnittsbürger ja vielleicht doch gar nicht so verkehrt, wenn er dann GEZ sagt, weil er sich genau in der Mitte der oder den beiden Begriffen entzieht. Die einen, die sagen Rundfunkbeitrag, und die anderen, die sagen Zwangsgebühren. Ja, vielleicht haben wir Menschen für eine Sprache dann doch mehr Gefühl, als wir ihnen möglicherweise zubilligen würden.
Wobei meine Gegenfrage dabei immer ist, sagt ihr auch Zwangssteuern?
Nee, also um Gottes Willen, ich will mit dem Begriff Zwangsgebühren um Gottes Willen auf keinen Fall zu eigen machen.
Aber da siehst du das Framing schon, ne? Also wenn du von Gebühren sprichst, ist ja auch klar, da Gebühren zahlt man, sonst gibt's irgendwie irgendwann Inkasso, und Steuern zahlt man auch, sonst kommt irgendwann die Pfändung. Aber da wird natürlich ganz gezielt noch der Begriff Zwangs davor gesetzt, um dem Ganzen nochmal einen anderen Spin zu geben oder einen schärferen Spin zu geben. Von Zwangssteuern spricht natürlich niemand, und obwohl am Ende die gleiche Inkassonummer dahinter steht. Das meine ich damit. Da wird natürlich wirklich ganz gezielt ein verbaler Krieg geführt.
Tja, und wenn ich jetzt ironisch veranlagt wäre, dann würde ich sagen, es ist ja auch völlig klar, dass in einer Corona-Diktatur alles aus Zwang besteht. Eine Corona-Diktatur mit Zwangsgebühren und mit Zwangssteuern und überhaupt die Maske als politischer Maulkorb, habe ich vor kurzem auch mal gelesen. Fand ich sehr interessant, das Ganze. Ich hatte übrigens gerade eben so die stille Hoffnung, dass du deine Erklärung einleitest mit am Ende. Du sagtest schon am Ende, dann dachte ich mir, jawohl, hol den Strich raus, und jetzt sagt er am Ende des Tages, aber in die Falle bist du leider nicht gegangen. Ich würde trotzdem gerne, lass den Stift liegen, am Ende des Tages, am Ende des Podcasts, würde ich dich gerne fragen, was sind denn so deine Lieblingsfloskeln? Welche findest du besonders bescheuert? Entschuldigung, die Ausdrucksweise.
Also eine Ausdrucksweise, das ist jetzt keine Floskel in dem Sinne, aber eine Ausdrucksweise aus der Politik, die geht mir wirklich ständig gegen den Strich, und die kommt auch relativ häufig vor, nämlich immer, wenn irgendjemand ankommt und sagt, da wollen wir was nachbessern. Das klingt so harmlos und so, ja, das ist doch schön, dass der was nachbessern will, aber dieses Nachbessern hat so viel, was es schon impliziert, nämlich, dass es vorher mindestens schon gut gewesen sein muss und jetzt noch besser wird. Und das wird sehr gerne übernommen, und letztlich die neutrale Form ist nicht nachbessern, sondern erstmal der Minister will das Gesetz ändern. Ob es dann hinterher besser ist, das sehen wir dann. Wir haben ja möglicherweise noch nicht mal einen Entwurf dafür vorliegen, um das beurteilen zu können. Aber es wird von Anfang an immer erstmal das Bessere versprochen, das wird nachgebessert. Wenn irgendwas nachgebessert werden muss, dann ist ja wohl irgendwas nicht in Ordnung. Also kann es so gut auch noch nicht gewesen sein, als dass es jetzt noch nachgebessert werden müsste. Das ist so eine Verschleierung, so eine Nebelbombe, die quasi die ganze Zeit abgefeuert wird und vor der auch wirklich keiner zurückschreckt. Man hört das so häufig, und jedes Mal, wenn ich diesen Begriff sehe, zucke ich zusammen und ändere den im Manuskript. Und das Zweite ist umstritten. Also ich bin ja fast geneigt, eine Forderung aufzustellen, nehmt mal sämtliche Adjektive aus den Nachrichten raus, und dann haben wir zumindest schon mal einen Schritt in Richtung etwas neutralerer Textgestaltung getan. Aber umstritten, alles ist umstritten. Ja, deswegen haben wir ja eine Debatte in der Demokratie. Und eigentlich könnte man vor alles und jenes umstritten da vorschreiben. Das ist wirklich eins meiner absoluten Hasswörter.
Kollege Wolf Schneider hat schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben, Adjektive seien Weichmacher und hat sich dafür ausgesprochen, was ich im Übrigen auch tatsächlich nachvollziehen kann, zumindest aus Nachrichtensprache Adjektive weitgehend zu verbannen. Da bin ich bei dir, wobei ich sagen muss, ja, umstritten, okay, finde ich auch, es ist völlig bekloppt zu sagen umstritten, weil letztendlich ist alles umstritten. Ich finde Nachbessern jetzt gar nicht so schlimm, weil ich immer der Auffassung bin, ja klar, du kannst immer alles besser machen, weil wenn du das nicht einräumen würdest, würdest du sagen, ich habe jetzt gerade das perfekte Gesetz vorgelegt und das wissen wir alle, perfekt ist leider weder im echten Leben noch in der Politik sonst irgendwas. Aber weißt du, welchen Begriff ich grässlich finde? Spannend. Alles ist spannend. Also wirklich, du red mal mit irgendeinem einem Junior, sonst was Consultant in irgendeiner.
Nee, bei dem ist das aber dann eher eine Challenge, weil das ist ja spannend, ist nicht Englisch.
Das ist, eine spannende Englisch. Challenge.
Ja, oder das. Aber und es ist natürlich auch eine Pest, die auf Twitter sehr weit verbreitet ist. Freue mich auf spannende Gespräche mit. Jeder, der irgendwo nicht hinschreiben will, ich bin heute eingeladen bei und halte einen Vortrag, schreibt dann, freue mich auf spannende Begegnungen, Diskussionen mit so und so. Und egal wie die Veranstaltung auch verlaufen ist, am Ende war es eine spannende Diskussion und eine spannende Veranstaltung. Das ist dann auch fast schon zur Floskel geworden, weil es einfach sagt ja gar nichts mehr aus. Also das so ein bisschen wie früher Alfred Biolek bei Sachen, die ihm nicht in der Küche geschmeckt haben, gesagt hat, das schmeckt interessant. da wusste man auch nicht, wie er es findet, aber das ist bei spannend genauso. Ist denn spannend wirklich im positiven Sinne unbedingt zu bewerten oder war es vielleicht auch eher anstrengend oder ermüdend und hat Spannung aufgebaut? Also das sind so Modebegriffe, die sich durchschleichen. Das ist wie zeitgleich, ja, weil irgendjemand mal keine Lust mehr hatte, den alten Begriff gleichzeitig zu verwenden, wird jetzt ganz modern zeitgleich gesagt, was erstens mal Quatsch ist, weil zeitgleich nichts gleichzeitig ist. Und außerdem klingt es einfach völlig gestelzt.
Und wenn wir das dann noch weiterführen, dann könnten wir noch 3 Stunden weiterreden, beispielsweise über die Seuche der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, in denen wirklich tatsächlich alles spannend ist. Und ich denke mir immer, mein Gott, wenn sich 2 Leute eine Stunde zusammensetzen, muss das nicht gleich spannend sein. Und weißt du, das jetzt aber wirklich als letzte Bemerkung, ist dir schon mal aufgefallen, wenn Leute bei Twitter oder in sozialen Netzwerken ankündigen, sie arbeiten mit jemandem zusammen oder sie haben einen neuen Job, das ist dann immer... Habe einen Job mit
Herausforderungen.
Nee, noch viel schlimmer. Mit dem wunderbaren so und so oder mit dem fantastischen Team. Die sind alle wunderbar und fantastisch.
Mache was mit der großartigen.
Gut, dann haben wir jetzt auf 2 Minuten erklärt, warum du mich auf Twitter wirklich inzwischen echt nur noch sehr, sehr selten findest, wenn mir das so gegen den Strich geht. Das Ständige, es ist spannend und es ist großartig, es ist wunderbar und den Rest der Zeit beschimpfen sich die Leute dann massiv. Also,
ach, ich überlese das.
Haltet die Finger weg von Twitter, also ich zumindest tue es mehr und mehr. Aber du siehst, wir landen am Ende des Tages, am Ende eines spannenden Podcasts, dann tatsächlich bei Themen, die jetzt gar nicht...
So, jetzt hast du aber den Strich auf dem Deckel. Ne?
Ja, ich wollte, dass du gewinnst. Ich bin ein guter Gastgeber und wollte, dass du mit dem guten Gefühl rausgehst. Mensch, den habe ich jetzt ich habe dich jetzt ordentlich abgezogen. Udo Stiel, es war mir ein sehr, sehr großes Vergnügen mit einem vehementen Sprachbetrachter, darf man das so sagen? Sprachbetrachter? Sprachkritiker wäre schon wieder eine Floskel.
Ja, nee, Sprachkritiker finde ich auch ein bisschen wieder. Ich mache das nicht hauptberuflich. Aber ich beobachte das mit sehr viel Interesse und es begegnet einem dann eben auch jeden Tag. Und da ein bisschen drauf aufzupassen und ein bisschen drauf hinzuweisen, wo vielleicht was ein bisschen schief läuft, das macht dann schon Spaß. Und kein Twitter-Bashing. Also auf Twitter haben wir sehr, sehr viele treue Follower und Das hat sich mit der Zeit auf 17.000, hast du nicht gesehen, irgendwie Follower hochgearbeitet. Also ganz so schlimm ist Twitter nicht. Da sind auch viele Leute, die sehr sprachsensibel sind.
Ich hatte gehofft, du sagst, die sehr spannend sind. Also, wenn Sie zufälligerweise bei Twitter sein sollten, folgen Sie der Floskelwolke mit einem Ad davor. Ansonsten googeln Sie die Floskelwolke gerne im Netz oder gucken, was unser heutiger Gast bei Satzzeichen, nämlich Udo Stiel, sonst noch alles im Portfolio hat. Kleiner Spoiler, er kann noch ein bisschen mehr als Sprache betrachten. Unser heutiger Gast, Udo Stiel, herzlichen Dank dafür.
Danke für die Einladung.